August 1992 kam es zu pogromartigen Übergriffen auf die Unterkunft für Asylsuchende in Cottbus-Sachsendorf. In einem Projekt im Masterstudiengang Soziale Arbeit an der BTU Cottbus-Senftenberg haben wir uns mit den Ereignissen und mit rechter Gewalt in den 90er Jahren beschäftigt.
In dieser Podcast-Reihe beleuchten wir unterschiedliche Perspektiven und schauen auf verschiedene Arten der Betroffenheit von rechter Gewalt. Dabei geht es auch um gesamtgesellschaftliche Hintergründe und Leerstellen.
Wir wollen aufarbeiten, zuhören und erinnern.
Hallo, ich bin Anita Ackermann und in dieser Folge geht es um die 90er Jahre aus Sicht damaliger Cottbuser Jugendlicher, die sich als politisch links verstanden bzw. positionierten. Neben den pogromartigen Ausschreitungen geht es hier auch um eigene Betroffenheiten und politische Selbstorganisation linker und antifaschistisch engagierter junger Menschen als eine Antwort auf die damalige rechte Gewalt. Wir haben unterschiedliche Menschen interviewt, die in der Nachwendezeit linksorientierte Jugendliche waren. Diese Interviewten sind weiß, also nicht von Rassismus betroffen. Als nicht rechte Jugendliche und insbesondere als linkspolitisch aktive Jugendliche waren auch sie in einem hohen Maß rechter Gewalt ausgesetzt. Wir haben mit Menschen aus unterschiedlichen linken Szenen gesprochen. Trotz Unterschieden, die sich im Kontext verschiedener Szenezugehörigkeiten und der Form des politischen Aktivismus ergeben. Im Rahmen der Interviews und Literaturrecherche wurden gewisse Überschneidungen kollektiver Erfahrungen dieser nicht rechten, alternativen und linken Jugendlichen deutlich. Auf diese möchte ich im Rahmen dieser Podcast-Folge eingehen und zudem versuchen, die damalige Lebensrealität dieser Jugendlichen greifbar zu machen. Die Wende- und Nachwendezeit der 1990er Jahre in Ostdeutschland stellten einen Transformationsprozess auf wirtschaftlicher, politischer und sozialer Ebene dar. Das Verschwinden der DDR und das Entstehen neu zu etablierender Strukturen führten zu einer beispiellosen Umbruchszeit. Neben Neuanfängen, Gefühlen der Befreiung und der Eröffnung neuer Möglichkeiten war diese Zeit für viele auch von Abstiegserfahrungen und Orientierungslosigkeit begleitet. Zudem ging die deutsche Einheit mit einer weiteren Eskalation der bereits zuvor in der BRD rassistisch geprägten Asyldebatte und einem Aufschwung von Nationalismus einher. Beispielsweise erinnert sich einer unserer Interviewten, der damals 16 Jahre alt war, an die stark sichtbare Zunahme rechtsextremer Gruppen in Cottbus. Als Schlüsselerlebnis beschreibt er die Erinnerung an ca. 150 Personen, die 1990 zum deutschen WM-Sieg gegen Italien mit Reichskriegsflaggen durch die Stadt zogen. Auch wenn es bereits in den 1980er Jahren rechtsextreme Strukturen, Organisierung und rechte Gewalt in Cottbus gab, nimmt diese Entwicklung bereits im Dezember 1989 deutlich an Fahrt auf. Der Wegbruch bekannter Strukturen, das Erstarken nationaler und rechtsextremer Bewegungen, die Schließung vieler Kultur- und Freizeiteinrichtungen, eine institutions- und generationsübergreifende Orientierungslosigkeit und damit verbunden eine gewisse Abwesenheit von Sicherheitsbehörden sowie der Elterngeneration. All das mögen Gründe dafür sein, wieso die sogenannte dritte Generation Ost, die zur Wende jugendlich war, ihre Transformationserfahrung oft als gewaltvolle Realität beschreibt. Wenn euch die Lebensrealität Jugendlicher in der Wendezeit näher interessiert, schaut gerne in die Shownotes. Dort habe ich euch die Dokumentation Generation Crash, wir Ostmillennials, verlinkt. Hier kommen diverse Stimmen zu Wort. Veralltäglichung von Gewalt. In der Nachwendezeit erstarken nationale Bewegungen, In Cottbus insbesondere die deutsche Alternative, die schon in Folge 1 zur Sprache kam. Rechtsextreme und neonazistische Gruppen werden schnell sehr präsent in der Stadt und auf den Straßen. Von ihnen geht massiv physische Gewalt aus. Vor allem gegen rassifizierte Menschen, aber auch gegen nicht rechte Jugendliche. Es kommt zu einer Veralltäglichung von Gewalt. Permanente Bedrohung durch Rechte wird zur Normalität. Jugendliche wachsen in diese gefährliche Zeit, auch Baseballschlägerjahre genannt, hinein. Und fast jede Wegstrecke in Cottbus wird für nicht rechte Jugendliche zur Gefahr. Juri, dessen Name geändert wurde, ein sorbischer Cottbusser, aufgewachsen in einer Arbeiterfamilie, berichtet, wie er als Jugendlicher nach dem Mauerfall den rasanten Wandel hin zu grenzenloser Gewalt erinnert.
Und es wurde recht schnell, sagen wir mal, gewalttätig. Also wirklich, so Momente, die früher undenkbar waren, wenn man sich geprügelt hatte, was durchaus vorkam, das ist jetzt nicht schlimm wie auf den Diskos, wo wir alle waren, in Silo oder in Leuten. Da gab es eigentlich immer die Abmachung, wenn jemand am Boden lag und er umgefallen ist, auf den wird nicht weiter eingetreten, weil der hat verloren. Aber das war, auf einmal gab es das nicht mehr. Also die Leute kannten keine Grenzen mehr und haben einfach weitergemacht, wenn der Junge schon am Boden lag. Und das war für mich ein ganz schöner Schock. Ich glaube auch ein Trauma, da ich einige sehr gewalttätige Erfahrungen hier in Cottbus dann durchlebt habe. Was mich bis heute eigentlich ziemlich doll beschäftigt. Und ich frage mich immer, wie konnte es denn innerhalb von so kurzer Zeit so gewalttätig werden? Also was war auf einmal aus dem Nichts heraus so gefühlt? Für mich war alles im Umbruch. Ich sollte eine Lehre anfangen, was weiß ich. Und auf einmal hatte man ganz andere Dinge zu tun. Also alles, dieser gedachte Lebensalltag, der einen irgendwie so in der DDR gefühlt erwartete, der war so weggebrochen. Meine Eltern hatten mit sich zu tun, mit ihren neuen Arbeitsstellen oder sich neu zu erfinden. Man war da irgendwie so jung und konnte andererseits auch tun und lassen, was man will, weil es war bis zum Herbst 1990 eigentlich eine Abwesenheit von Staatlichkeit, um das so doof zu sagen. Also man konnte hier wirklich tun und lassen, was man wollte. Es hat niemanden interessiert. In der Stadt rumrandalieren und Polizei hat geguckt und ist weggegangen gefühlt. Also, das war schon schräg.
In diesem Zitat steckt viel. Juri berichtet hier unter anderem von einer, wie er es nennt, Abwesenheit von Staatlichkeit bis zum Herbst 1990 und verdeutlicht dies mit der Äußerung, dass man machen konnte, was man wollte. Hierauf möchte ich kurz eingehen. Das Ende der DDR und die Wiedervereinigung ging mit gravierenden Um- und Neuordnungen einher. Die Umstrukturierungen bzw. der komplette Neuaufbau staatlicher Institutionen nach neuen inhaltlichen, verfassungsrechtlichen und ethischen Orientierungslinien führte zu Unsicherheit und teilweise auch zum Ausbleiben staatlichen Handelns, das Juri hier sogar als Abwesenheit von Staatlichkeit bezeichnet. Auch andere Jugendliche, die wir heute als Erwachsene interviewten, berichteten in Bezug auf die ersten Nachwendejahre vom Wegschauen und Zurückweichen der Polizei bei insbesondere rechten Straftaten. Parallel zu einem Verlust staatlicher Orientierung thematisieren InterviewpartnerInnen des Öfteren auch eine gewisse Abwesenheit von Eltern und Lehrkräften, auf die ich später noch einmal zu sprechen komme. Im Zitat sagt Juri auch, dass seine Eltern mit sich und den Herausforderungen, die die Wende für sie mit sich brachte, beschäftigt waren. Die Lebensrealität der Jugendlichen blieb daher im Elternhaus oft ungesehen. Kamen ihre Erfahrungen zur Sprache, waren sie für die Eltern oft schwer nachvollziehbar. So schienen Jugendliche, die sich als nicht rechts verstanden, in kritischen Situationen und angesichts rechter Gewalt weitestgehend auf sich alleine gestellt zu sein. Zudem schienen kulturelle Kodexe, die es vor der Wende gab, innerhalb kurzer Zeit zu erodieren, wie Juri im Zitat mit Bezug zu jugendkulturell geprägten Orten wie Diskotheken zum Ausdruck bringt. Unausgesprochene Abmachungen, wie zum Beispiel, dass wenn jemand nach einer Prügelei auf dem Boden liegt, Schluss mit der Gewalt sei, waren nicht mehr gültig. Juri beschreibt die Eskalation der Gewalt als Schock und seine persönlichen Erfahrungen mit dieser Gewalt als ein Trauma. Er fragt sich selbst, wie es dazu kommen konnte. Auch wenn es multikausale Zusammenhänge gibt und ich in diesem Podcast keine verkürzten Antworten suchen will. Ausbleibende Grenzsetzungen von außen, durch sogenannte Sicherheitsbehörden, durch Eltern und Schule, sowie die Eskalation des öffentlichen Asyldiskurses in Richtung Rassismus und dessen Legitimation. Dürften diese Entgrenzung der insbesondere rechten Gewalt wohl begünstigt haben. Wenn euch Zusammenhänge rechter Gewalt, insbesondere in den 90ern in Ost- und als auch in Westdeutschland interessieren, dann schaut gerne in die Shownotes, dort habe ich euch weitere Texte verlinkt. Sich von der Gewalt von Neonazis fernzuhalten, wie es Eltern der Interviewten teilweise forderten, war Anfang der 90er Jahre zum Teil nicht möglich. Dies kommt im Zitat von Alexandra, die linkspolitisch aktiv war und bereits in der Folge 3 von Simone zu Wort kam, zum Ausdruck.
Das hat in so einer bestimmten Altersstufe eine wahnsinnig große Rolle gespielt, ja. Also, wenn du kein Nazi warst, hast du aufs Maul bekommen. So, da musstest du nichts anderes sein. Es gab dann natürlich viele, die waren irgendwie so Hip-Hopper oder Skater oder so, aber das hieß nicht, dass die irgendwie links waren oder Punks oder irgend sowas. Es hat gereicht, dass du nicht Nazi bist. Das war, also es war natürlich dann für Leute, die nicht deutsch gelesen werden, was anderes. Das ist keine Jugendgewalt, aber es hat natürlich irgendwie auch mit sowas zu tun, dass Menschen auf der Straße rumhängen und das waren halt mehrheitlich Nazis. Und dann wird es natürlich irgendwann zu einer Entscheidung, nicht Nazi zu sein. Also irgendwann entscheiden sich halt Leute und politisieren sich darüber auch.
Hier wird auch deutlich, dass es in dieser Zeit attraktiv war, sich rechten Gruppen anzuschließen, um physisch unversehrt zu bleiben, beziehungsweise auf der Seite der Stärkeren zu stehen. Alexandra zeigt auf, dass jede jugendliche Person, die als nicht rechts gelesen wurde, von Gewalt bedroht war. Dieser Umstand macht es unabdingbar, sich politisch zu positionieren. Menschen politisieren sich über die rechte Bedrohung. Neonazi oder kein Nazi zu sein, ist in dieser Zeit für Jugendliche eine nötige und folgenreiche Entscheidung. Das macht vielleicht verständlich, wieso uns viele der Interviewten erzählten, dass es nur links oder rechts gab und wenig dazwischen. Wenn alle, die nicht rechts sind, bedroht und quasi automatisch als links markiert werden, dann war für Jugendliche, nicht rechts zu sein und zu bleiben, eine aktive politische Verortung. Die rasante Entwicklung einer rechten Vorherrschaft nach dem Mauerfall machte diese permanente rechte Bedrohung möglich. Juri schätzt das damalige Kräfteverhältnis von linken Jugendlichen zu Rechten auf 1:5 bis 1:8. Es gab also eine rechte Übermacht. Die deutsche Alternative hatte seit Anfang des Jahres 1990 einen enormen Mitgliederzuwachs. Der Gasthof Wassermann in Galinchen, südlich von Cottbus, wird zum Szenetreffpunkt für Neonazis jeden Alters. Rechte Jugendgruppen, die in der Stadt umherziehen und Gewalt ausüben, nehmen rasant zu. Zudem stellen Interviewte heraus, dass die Rechten, im Gegensatz zur Mehrheit der linken Jugendlichen, in der Regel extrem gewaltbereit und skrupellos waren. Neben zahllosen rassistisch motivierten Angriffen werden auch linke Personen und Selbstorganisationen überfallen. Juri berichtet von Zeiten, in denen er aus reinem Selbstschutz nicht mehr ohne Waffe aus dem Haus ging. Jeder Gang durch die Stadt, besonders nachts, wird für Jugendliche, die nicht rechts aussehen, und insbesondere für eindeutig links gelesene Jugendliche zum Spießrutenlauf. Mehrere Interviewte erzählten uns von Situationen, wo sie nachts in einer Gruppe oder alleine nach Hause gingen, plötzlich ein oder mehrere Autos anhielten, Neonazis hinaussprangen und sie verprügelten. Viele rassistische Morde und auch Morde an Linken, Punks und Alternativen aus dieser Zeit sind bekannt. Man versucht nur in Gruppe und nicht alleine unterwegs zu sein oder mit dem Rad, damit man schnell fliehen kann, schnell weg ist. Immer auf der Hut vor rechten Horden, die durch die Straßen ziehen. Insbesondere in den Häuserschluchten der Neubauten, zwischen denen man weit hört und weit gehört wird. Jeder Weg birgt Gefahren, wie in folgendem Zitat von Birgit, einer damaligen Jugendlichen aus Cottbus-Sachsendorf, zum Ausdruck kommt.
Ja, natürlich, man lernt rot zu sehen. Also wenn es wirklich ernst wird und die auf Frau Dau Prügel und Opfersuche durch die Straßen gezogen sind. Das waren ja immer so Gruppen, die da unterwegs waren. Meist junge Männer, also überwiegend junge Männer. Man kennt ja seine Grenzen und musste einschätzen, läufst du jetzt wie ein Hase oder bringt es eh nichts mehr? Also ich persönlich kenne auch Frauen, die so richtig schlimm zusammengeschlagen wurden. Ich denke, so beschimpft, geschubst, getreten, das war alles normal, wenn du Pech hattest. Man hat echt vermieden, allein unterwegs zu sein. Also immer mit offenen Ohren in solchen Wohngebieten wie Sachsendorf. Da waren immer solche Häuserschluchten. Man hört dadurch ja auch immer sehr weit. Und jetzt, wenn ich von irgendwelchen Konzerten komme, also allein in der Stadt unterwegs war, bin ich immer mit dem Taxi nach Hause gefahren.
Hier kommt die beklemmende und bedrohliche Stimmung zum Ausdruck. Mehrere Interviewte machten deutlich, dass sie in diese gewalttätige Zeit hineinwuchsen und die beschriebenen Zustände Normalität wurden. Oft wurde den Jugendlichen erst Jahre später bewusst, wie schlimm und wie prägend die 1990er Jahre für sie waren. Häufig wurde in den Folgejahren nicht über diese Erfahrung gesprochen, was lange eine kollektive Bearbeitung der teils traumatischen Erfahrungen verhinderte. Birgit berichtete uns, dass sie erst in ihrem ersten Studienort in Westdeutschland 1991 erlebte, wie es ist, sich in einer Stadt frei bewegen zu können, ohne Angst. Dennoch kommt sie nach einem Jahr zurück nach Cottbus und wird so zur Augenzeugin der pogromartigen Übergriffe auf die Asylunterkunft in Sachsendorf im August 1992. Die pogromartigen Angriffe in Cottbus-Sachsendorf finden nur wenige Tage nach dem Pogrom in Rostock-Lichtenhagen statt. Mehrere Interviewte berichteten uns, dass schon Tage vor den Angriffen in Cottbus gerüchteweise bekannt war, dass das AsylbewerberInnenheim angegriffen werden soll. Dies ist ein Indiz für die Vernetzung und die überregionalen strategischen Absprachen der rechtsextremen Akteure mit dem Ziel, die Pogrome auszuweiten. Es ist bekannt, dass Neonazis auch von außerhalb anreisten, um die Angriffe zu unterstützen. Am Freitagabend, dem 29. August 1992, wollte Birgit mit Freunden zur Unterkunft für Asylsuchende, mit dem Ziel, sich solidarisch mit AsylbewerberInnen zu zeigen. Die Jugendlichen erwarteten Gegenproteste bzw. Menschen, die Asylsuchenden beschützen wollen würden. Vor Ort aber fanden sie keine Gleichgesinnten, keine Gegenproteste oder ähnliches. Nur Menschen, die Unterkunft angriffen und Schaulustige, die dabei zusahen. Sie und ihre Freunde seien verstört herumgestolpert, wie sie sagt, und schließlich wieder nach Hause zurückgekehrt. Hier wird die Vereinzelung jener jungen Menschen deutlich, die nicht einverstanden waren mit den Angriffen auf die Asylsuchenden. Sie schienen insbesondere vor Ort so stark in der Minderheit, dass sie nichts gegen die Angreifenden unternehmen konnten. Die Polizei schien aus den massiven Fehlern in Rostock-Lichtenhagen gelernt zu haben und war in der Erinnerung der meisten Interviewten, die vor Ort waren, sehr aktiv. Es gab viele Polizeikontrollen und Platzverweise. Die Gegend um die Unterkunft wurde weiträumig abgeriegelt. Daher war es für demokratische, solidarische oder linke Jugendliche aus anderen Stadtteilen schwer bzw. gar nicht möglich, nach Sachsendorf zu kommen. Ein weiterer ehemaliger linker Jugendlicher aus Sachsendorf, der es zusammen mit einigen anderen Freunden schaffte, am Asylbewerberheim anzukommen, berichtet, dass die Freundesgruppe bald in Gefahr war. Schnell wurden sie als Nichtrechte identifiziert. Ihre Freundesgruppe wurde verfolgt und er verletzte sich bei einem Sturz auf der Flucht vor den rechten Schlägern. Er erinnert sich daran, dass dort, wie er es sagte, ganz normale Leute unterschiedlichen Alters vor der Unterkunft standen und eben nicht nur klar erkennbare rechte Jugendliche. Er beschreibt die Atmosphäre als eine Art Jahrmarktstimmung. Eine Beschreibung, die auch an die Aufzeichnungen der Pogrome in Hoyerswerda und Rostock erinnert. Seine Aussage verdeutlicht, dass trotz mutmaßlicher Planung der Angriffe durch rechtsextreme Akteure viele der Anwesenden sich dort spontan zusammenfanden, um kollektiv die BewohnerInnen der geflüchteten Unterkunft anzugreifen oder dabei zu unterstützen. Neben anderen zutreffenden Aspekten hier ein zusätzliches Merkmal eines Pogroms. Mehr zur Begriffsdefinition Pogrom in den Shownotes. Und was geschah danach? Bezüglich der Angriffe hatten die von uns interviewten Jugendlichen teilweise Austausch und Auseinandersetzung mit ihren Eltern. Auch wenn viele der Eltern die massive Gewalt nicht gut hießen, schienen wenige geschockt. Und auch wenn einzelne SachsendorferInnen sogar versuchten, rechte Jugendliche aufzuhalten, wurde uns am häufigsten von Gleichgültigkeit gegenüber den AsylbewerberInnen und von Verständnis mit den TäterInnen berichtet. Einen tieferen Einblick hierzu gab es in Folge 3 von Simone. Neben asylfeindlichen und rassistischen öffentlichen Diskursen trug vermutlich auch die DDR-übliche Segregation zwischen DDR-Bürgern und ausländischen Vertragsarbeitenden dazu bei, dass die absolute Mehrheit der Dominanzgesellschaft keinen Kontakt zu den BewohnerInnen der Unterkunft hatte. Dies betrifft auch linksorientierte Jugendliche, die nach Sachsendorf gingen, weil sie die von Rassismus betroffenen Menschen in der Unterkunft unterstützen wollten. Juri resümiert im Interview, dass er und Gleichgesinnte auch nach den Angriffen keinen Kontakt zu den Menschen in der Unterkunft aufnahmen und sagt diesbezüglich:
Ich glaube, wenn damals kaum jemand im Blick hatte, waren die Leute, die selber dort gewohnt haben oder wohnen mussten, sag ich mal. Sowohl wir nicht, weil wir hatten keine Kontakte, noch kannte ich kaum jemanden, der da irgendwie Kontakte dahin hatte. Das wird gerne irgendwie so vergessen.
Die Frage der starken Segregation zwischen weißen linken Jugendlichen und MigrantInnen wirft die Antifa erst nach den 2000er Jahren selbstkritisch auf. Die Frage der Solidarität zwischen unterschiedlichen betroffenen Gruppen ist bis heute eine drängende, die sich in Ost- und Westdeutschland stellt. Und auch heute fühlt sich die Migrantifa stark alleingelassen von Einheimischen und Migrationsgeschichte. In Folge 1 wurde bereits über die täterzentrierte Berichterstattung ohne Stimmen von Betroffenen oder komplexes Problemverständnis berichtet. Die ehemaligen linken Jugendlichen berichteten darüber hinaus, dass die pogromartigen Ausschreitungen im Stadtgespräch, in Schulen oder an der BTU überwiegend kein Thema waren. Das mehrheitlich geringe Echo auf die pogromartigen Ausschreitungen in Cottbus, das Simone unter anderem in Folge 3 ergründet, erklärt sich die ehemalige jugendliche Birgit auch damit, dass sich die Angriffe in eine ganze Reihe rechter Gewalttaten und vorangegangene Pogrome in anderen Städten einreihte. Angesichts dessen, sagt sie, die Angriffe auf die Unterkunft in Cottbus seien erwartbar gewesen. Auch für linke Jugendliche scheinen die Angriffe angesichts der Vielzahl an rechten Gewalttaten und dem vorausgegangenen Pogrom in Rostock nicht besonders hervorzustechen. Birgit erinnert sich, dass die Angriffe kaum weiter auffielen, in dieser Zeit, die geprägt war von rechten Gewalttaten auf benachteiligte Gruppen. Und in einem Alltag, in dem es fast normal war, dass 15 bis 20 Nazis irgendwo randalierten, sagte sie. Diese Umstände führten dazu, dass die Angriffe in Cottbus gar nicht so krass wahrgenommen wurden. Ein bezeichnendes Zeugnis dieser Zeit. Birgit berichtet, dass man durch die Zustände abgebrüht wurde. Die zuvor geschilderte Dethematisierung der Angriffe trug zur Vereinzelung betroffener und demokratischer und linker Aktiver bei. Die Jugendlichen, die im Herbst 1992 noch zur Schule gingen, berichteten, dass über die Ereignisse in Sachsendorf nicht gesprochen wurde. Auch der allgemeine Rechtsruck, der sich auch in den Klassen abzeichnete, wurde nicht thematisiert. Einer der Interviewten berichtet, dass in seinem Jahrgang eine Klasse links war, die andere rechts. Obwohl die rechten Schüler auch mit Bomberjacken und Springerstiefeln klar erkennbar waren, erinnert er sich nicht an eine Thematisierung dessen oder eine demokratische Positionierung durch Lehrkräfte. Wenn rechte Positionierungen abgelehnt wurden, dann, das berichtet auch eine weitere Interviewte, durch SchülerInnen selbst. Angesichts einer überwiegend schweigenden Lehrerschaft entsteht das Bild, dass demokratisch orientierte SchülerInnen auch hier auf sich alleine gestellt waren. Der Umstand der Dethematisierung bzw. des Desinteresses der Stadtgesellschaft und ihrer Institutionen inklusive Bildungsinstitutionen sowie die zahlenmäßige rechte Übermacht führten zu einer Vereinzelung von Betroffenen rechter Gewalt und von demokratischen und linkspolitisch Aktiven. Auch Alexandra thematisiert im Interview die diesbezügliche Isolation von Menschen, für die rechte Gewalt eine große Rolle spielte. Gleichgesinnte zu finden, die die Ereignisse auch sehr bewegten, war schwer bzw. brauchte Glück, Engagement, Ressourcen und Zeit. In Folge 1 ging es bereits um die unter anderem täterfokussierte lokale Medienberichterstattung in der Lausitzer Rundschau und einen initiierten Bürgerdialog in Reaktion auf die pogromartigen Angriffe. Angesichts der Perspektive linker Jugendlicher möchte ich hier darauf eingehen, wie die Stadt Cottbus und die Bundesrepublik mit dem Problem rechter Gewalt und Jugendlichen umgingen. Die massive rechte Gewalt wurde insbesondere in den 1990er Jahren oft als Jugendproblem betrachtet. Aus der Perspektive heraus, das Hauptproblem sei die Gewalt zwischen rivalisierenden Jugendgruppen, initiierte der damalige Ordnungsdezernent Bialas einen Friedensvertrag zwischen Linken, sogenannten Autonomen Punks und organisierten Rechtsextremen, vor allem vertreten durch Mitglieder der Deutschen Alternative. Die massive Gewalt der Rechten, insbesondere gegen rassifizierte, aber auch gegen politisch links verortete Menschen, wurde dabei offenbar ausgeklammert. Diese Leerstelle war ebenso auf bundespolitischer Ebene vorhanden. Die Initiative des Ordnungsdezernenten in Cottbus, die heute als Cottbuser Weg bezeichnet wird, umfasste auch organisierte Fußballspiele zwischen linken und rechten Jugendlichen. Juri berichtet, dass dies zu einigen ruhigen Wochen führte, zumindest für linke Jugendliche. Nach dem Pogrom in Hoyerswerda im September 1991 sei aber alles noch schlimmer geworden. Der Cottbuser Weg zielte auf Gewaltvermeidung. Bei der rechtsextremen Einstellung und Gewalt, vor allem aber deren Opfer, völlig ignoriert wurden. Diese Sichtweise und Zielsetzung fand auch auf Bundesebene statt. Ausgehend von den rassistischen Angriffen in Hoyerswerda im Herbst 1991 wurde auf Bundesebene das Aktionsprogramm gegen Aggression und Gewalt, kurz AGAG, ins Leben gerufen. Es wurde speziell für die neuen Bundesländer entwickelt und beruhte auf der Vorstellung, dass rechtsextreme Äußerungen von Jugendlichen als Hilferuf und Folge sozialer Ausgrenzung und Desintegration zu betrachten sind, die mit den transformationsbedingten Veränderungen einhergingen. Diese Sicht betrachtete jugendliche rechte Täter vorrangig als Opfer. Das AGAG sollte die eskalierende rechte Gewalt mit Hilfe von sozialer Arbeit eingrenzen und zudem fehlende Jugendarbeitsstrukturen in Ostdeutschland aufbauen. Dabei wurde der Fokus auf rechtsorientierte Jugendliche gelegt, für die der Großteil des jährlichen Budgets von 20 Millionen D-Mark eingesetzt wurde. Dieses Thema ist komplex und es ist wichtig, die Zusammenhänge nicht verkürzend darzustellen. Ab 2000 gab es unter anderem mit dem Regierungswechsel in Bezug auf die staatliche Fokussierung auf soziale Arbeit mit rechten Jugendlichen ein Umdenken. Auch politische EntscheidungsträgerInnen lernten bezüglich rechter Einstellung und Gewalttäter dazu und bewerteten das AGAG-Programm später teilweise kritisch. Auch mussten sich sozialarbeiterische Strukturen in Ostdeutschland erst einmal aufbauen und professionalisieren. Differenzierte Artikel zu diesem Thema findet ihr in den Shownotes. Sichtbare Gewalt auf den Straßen ging überwiegend von Jugendlichen aus. Dennoch muss eine Verkürzung als reines Jugendproblem kritisiert werden. Diese Sichtweise entpolitisiert rechte Gewalt und erspart eine nötige Auseinandersetzung mit generationsübergreifenden rassistischen Einstellungen und politischen Debatten in unserer Gesellschaft. Rassistische und rechte Einstellungen sind gesamtgesellschaftliche Phänomene einer postnationalistischen Gesellschaft, geprägt von rassistischen innerfamiliären Tradierungen. Rassistische Einstellungen finden sich in jeder Generation und werden in der Regel bewusst oder unbewusst an Kinder und Enkel weitergegeben. Die damalige Elterngeneration war nicht so stark sichtbar bei Hetzjagden und Straßenschlachten wie Jugendliche. Aber wie beispielsweise in Rostock-Lichtenhagen gut dokumentiert ist, Jugendliche griffen die Vertragsarbeiterunterkunft an und warfen Molotow-Cocktails in die Fenster. Umringt waren sie aber von vielen älteren AnwohnerInnen, die sie anfeuerten, applaudierten und dadurch die Jugendlichen eindeutig in ihrem Handeln bestärkten. Akzeptierende Jugendarbeit und Auswirkungen in Cottbus. Im AGAG-Programm wurde überwiegend mit dem Ansatz der akzeptierenden Jugendarbeit gearbeitet. Extrem rechte Einstellungen werden hier als legitime Reaktionen auf individuelle Orientierungslosigkeit und soziale Benachteiligung betrachtet. Somit wurden rassistische Einstellungen entpolitisiert und als solche nicht thematisiert. Gewalt wurde überwiegend als Mittel der Provokation interpretiert. Akzeptierende Jugendarbeit setzte auf Beziehungsarbeit und ging davon aus, dass Aufklärungsarbeit bzw. eine kritische Thematisierung von Rassismus der Beziehungsarbeit entgegenstehe bzw. ihr widerspreche. Diese Sicht auf pädagogische Beziehungsarbeit ist verkürzt, da sich Kritik und Positionierung in einer Beziehung keineswegs ausschließen. Zwischen 1992 und 1996 wurde im Kontext von AGAG-Programmen immer wieder berichtet, Sozialarbeitende seien entweder überfordert in den jeweiligen Projekten und Jugendclubs für Rechte oder teilten sogar die rechten Einstellungen. So entstanden Strukturen und Freiräume für rechte Jugendliche und ihre Agitation. Dies wurde möglich durch den Fokus der Gewaltvermeidung und der Vernachlässigung der Einstellungsänderung. Ende der 90er Jahre wurde die Kritik am AGAG und dem Ansatz der akzeptierenden Jugendarbeit immer lauter, unter anderem, da es zur Stabilisierung extrem rechter Strukturen beitrug. 2015 wies Heike Kleffner darauf hin, dass im Rahmen des AGAG sozialarbeiterische Projekte finanziert wurden, in denen rechtsorientierte Jugendliche sich weiter politisch sozialisieren und Netzwerke aufbauen konnten. Wie beispielsweise im Falle des Kerntrios des NSU. Die Zeit der akzeptierenden Jugendarbeit wurde im Nachhinein sehr ambivalent diskutiert. Was das AGAG-Programm beispielsweise in Cottbus möglich machte, wenn auch nicht mit dieser Intention konzipiert, macht Juri deutlich. Er erinnert sich an den Jugendclub für rechte Jugendliche in Cottbus-Sandow und auch daran, dass sich dieser zu einem zentralen Ort der Rechtsrockkultur entwickelte.
Also Jugendclub Sandow war immer noch so ein Thema. Also das war wirklich heikel, muss man sagen. Also die Zeit lang, wo die den dann bespielt haben. Im Nachhinein muss ich sagen, also ich habe das gar nicht so krass wahrgenommen. Also schon krass wahrgenommen, aber dass das sozusagen der wichtigste Punkt für Rechtsrockkultur in Deutschland war, zum Osten, das ist schon krass. Wenn man mal guckt, wer da alles so gespielt hat, ja, von Störkraft, Radikal, Screwdriver, ich meine, die haben alle in Cottbus gespielt, ja? Die sind alle hier hingekommen. Irgendwie war das für die so, mit dem Jugendclub in der Stadt hatten die dann auch alles. Da hatten Screwdriver, die hatten sich ja vorher getroffen, bevor sie in die Stadt gezogen sind und da Leute besucht haben.
Juri zählte mehrere, teilweise international bekannte neonazistische Bands auf, die im Jugendclub Sandow spielten oder sich dort trafen, bevor sie durch die Stadt zogen und Leute, in Anführungszeichen, besuchten. Also auf Opfersuche durch die Stadt zogen. Jugendclub Sandow entwickelte sich zu einem herausragenden Szenetreffpunkt. Ein Ort rechter Musik, Kultur und Organisation. Nach Recherchen war dies möglich durch einen Sozialarbeiter, der selbst aus der rechten Szene stammte. Auch wenn solche Entwicklungen keinesfalls gewollt waren von den BundespolitikerInnen, die das AGAG ins Leben riefen, solche Dynamiken waren durch unreflektierte Adoption des Ansatzes der akzeptierenden Jugendarbeit möglich, aber auch durch die spezifische Umsetzung in Cottbus. Aktive und organisierte Neonazis wurden nicht in allen Städten, in denen das AGAG Jugendarbeit finanzierte, als Sozialarbeitende angestellt. Mehr dazu in den Shownotes. Neben der Täterfokussierung, der Stärkung rechter Strukturen und dem Außerachtlassen gesamtgesellschaftlicher Zusammenhänge war ein weiterer Kritikpunkt an akzeptierender Jugendarbeit die Vernachlässigung von demokratisch eingestellten Jugendlichen. Birgit, Als demokratisch und linkspolitisch aktive Studentin in jener Zeit schildert uns ihre Sicht auf die damaligen Zustände und den Umgang mit demokratischen Jugendlichen.
Ja, wir haben uns schon nicht ernst genommen gefühlt von der Stadtpolitik, würde ich jetzt so von mir behaupten. Das war für mich völlig irrelevant, was da läuft, weil praktisch nichts passiert ist. Weil es immer noch schlimmer wurde. Die jungen Nazis haben enorme Unterstützung gehalten über Projekte und also auch finanzielle Mittel und räumliche Mittel. Und wir hatten den Eindruck, wir werden tendenziell eher kriminalisiert.
Birgit erinnert sich daran, dass junge Neonazis unterstützt wurden, während demokratische und linke Jugendliche sich nicht ernst genommen fühlten. Trotz der wahrgenommenen Vernachlässigung oder gar Kriminalisierung und somit geringeren Ressourcen schaffen es nichtrechte, linke und antifaschistische Jugendliche, sich eigene Netzwerke, Strukturen und kulturelle Räume aufzubauen. Und um die soll es im letzten Teil dieser Folge gehen. Linke Jugendkultur und politisches Engagement. Demokratisch und insbesondere linksorientierte Jugendliche nahmen die rechte Gewalt gegen VertragsarbeiterInnen und Geflüchtete stark wahr, sahen nicht weg und waren von den gewaltvollen rassistischen Angriffen bewegt. Es gab und gibt ganz verschiedene jugendkulturelle und linke Szenen und Organisierungen, ob alternativ, links, Punk oder in der Antifa, die auch unterschiedlichste Organisationsformen und Grade hatte, oder auch weniger festgelegte demokratisch orientierte Freundeskreise. Im Rahmen dieser Folge soll ein kleiner Einblick gegeben werden in linkspolitische Jugendkultur und Selbstorganisation der 90er in Cottbus. Wir haben verschiedene Jugendliche aus dem linken Spektrum interviewt. Ehemalige SchülerInnen, Azubis und Studierende, die entweder selbst linke Selbstorganisationen gründeten oder geringer organisiert im Freundeskreis waren. Wir haben auch mit zwei ehemaligen StudentInnen gesprochen, die über ihre linkspolitische Arbeit Kontakt und Zugang zu anderen nicht-studentischen linken und antifaschistischen Szenen bekamen, die in der Regel nicht so viel Lust auf Studierende hatten. Trotz ihrer Diversität teilen Jugendliche linksalternativer bzw. antifaschistischer Szenen in den 90ern in Ostdeutschland ähnliche Erfahrungen. Sie waren potenziell bedroht von Rechten. Sie arrangieren sich nicht mit Neonazis, positionieren sich gegen rechts. Die meisten von ihnen haben die Erfahrung des Isoliertseins gemacht. Stark dadurch bedingt, dass ein Großteil der Bevölkerung zu rechter Gewalt schweigt oder mit rechten TäterInnen und ihren rassistischen Motiven sympathisiert und zudem linkes und antifaschistisches Engagement negativ bewertet. Falls euch diese Thematik näher interessiert, kann ich euch das Buch 30 Jahre Antifa in Ostdeutschland empfehlen. In den wenigen Jugendeinrichtungen, die nicht rechten Jugendlichen zur Verfügung stehen, kommen in der Regel viele linksalternative Subkulturen zusammen. Solche Jugendclubs sind einerseits wichtige Orte des Rückzuges, des kulturellen und sozialen Zusammenschlusses und damit einhergehend Berührungspunkt mit diversen politischen Themen. Andererseits sind sie auch permanent gefährdet, von Rechten angegriffen zu werden. Jugendliche machen die Erfahrung, dass nicht rechte kulturelle und soziale Verortung zu massiver physischer Gewalt durch Rechte und somit zu psychischen Belastungen führen können. Reaktionen darauf können vielfältig sein, von Resignation, Anpassung, Aushalten bis hin zum Wegzug. Eine Handlungsoption ist, sicherlich abhängig von Strukturen, inneren Ressourcen und dem Vorhandensein Gleichgesinnter, die politische Selbstorganisation. Im Folgenden möchte ich auf zwei Personen eingehen, die in den 90er Jahren stark politisch aktiv waren und in Selbstorganisation Projekte und Vereine gründeten. Juri, ein linker Jugendlicher aus der Arbeiterklasse, berichtet von einem der wenigen Orte für nichtrechte Jugendliche, dem Jugendclub Südstadt, der ebenfalls zum Ziel rechter Angriffe wurde. Juri erzählt, in guter Erinnerung an den Club, dass ihm und seinem Freundeskreis dieser eines Tages nicht mehr reichte.
Dann Jugendclub Südstadt. War auch mal so ein Angriffsziel für eine lange Zeit. Das war hier so ein Neubauclub. Und da haben wirklich zu der Zeit auch so geile Bands gespielt, so wie heute die Vibrators oder so. Ja, so die wirklich so einen 1978er-Zeit übel stilprägend waren und die spielten dann auf einmal in dem Neubauclub da in Südstadt. Es war schon sehr abgefahren. Aber das war uns irgendwann dann auch nicht genug, weil wir waren ja auch sehr politisch interessiert. Oder auch nicht. Oder auch subkulturell. Das konnte man gar nicht so genau sagen. Wir haben dann irgendwann beschlossen, wir wollen unseren eigenen Club machen. Und haben dann halt sowas hier wie das Tschechow gegründet. Das waren früher hier mal die alten Umkleiden. Ich kenne das noch als Umkleide. Weil ich war ja mal im Schwimmbad als Kind. Immer sehr viel schwimmen als Jugendlicher. Und dann haben wir das Ding hier einfach mehr oder weniger besetzt und erstmal angefangen und da so einen Club reingebaut. Und uns die Bands eingeladen, auf die wir Bock hatten. Also es war einerseits total krass, andererseits auch total gut, weil man einfach machen konnte.
Hier wird die Ambivalenz der Zeit deutlich. Die auch staatliche Orientierungslosigkeit nach der Wende, die mit so vielen negativen und oft unbestraften gewalttätigen Entwicklungen einherging, war auch verbunden mit gewissen Freiräumen, die linke Jugendliche begannen für sich zu nutzen. Sie besetzten die leerstehenden Umkleiden am Spreeschwimmbad und erschafften in Selbstorganisationen einen Ort, den sie selbst gestalten und an dem alternative linke Jugendkultur und politisches Engagement verschmelzen. Das linke Kulturprojekt Tschechow gibt es inzwischen seit 30 Jahren. Alexandra, die in Cottbus studierte und später zusammen mit einem Freund die Anlaufstelle für opferrechter Gewalt gründete, in der es in der nächsten Folge von Johanna geht, berichtet neben den Folgen rassistischer Gewalt von den positiven Seiten ihres vielseitigen politischen Engagements, vom Aufbau selbstorganisierter Strukturen und den Freiheiten, die Alexandra und ihre MitstreiterInnen in der Nachwendezeit wahrnahmen.
Wir waren halt überall und haben was gemacht. Und wenn die Leute in der Stadt, beziehungsweise die politischen Leute in der Stadt, was mit Jugendlichen machen wollten, also nicht so Nazi-Jugendlichen, dann waren ja nur wir da. Und wir hatten halt wahnsinnige Freiheiten. Auf einer bestimmten Ebene. Wir hatten Räume, die finanziert waren. Wir haben dieses Haus irgendwann bekommen und das ging alles irgendwie. Das war schon auch alles schwierig, aber auch cool. Wir saßen in allen möglichen Gremien. Das hat irgendwie auch Spaß gemacht. Das ist so beides. Das kam ja natürlich auch immer auf die Zeit an. Wir haben uns dann alles natürlich auch lange erarbeitet. Irgendwann haben wir dann diese Räume so als autonomes Jugendzentrum gehabt. Später haben wir dann einen Verein gegründet, Anfang der 1990er Jahre, glaube ich, um so eine Struktur zu haben. Und dann hatten wir da bei dem eine Weltladen gegenüber vom Glätthaus, in diesem kleinen Haus, da hatten wir das Obergeschoss und da irgendwie so eine Kneipe. Aber es hieß dann natürlich offiziell nicht Kneipe. Und der Busbahnhof, dort war ja quasi so ein Treffpunkt für linke oder nicht rechte Jugendliche. Und die hatten dann, nicht alle, aber zum Teil im Obergeschoss ein Dach über dem Kopf. Und dann also, wir haben dann sehr, sehr lange, sehr kontinuierlich einfach so Politik gemacht. Und das hat dann irgendwann einfach dazu geführt, dass wir so ein Faktor in der Stadt waren.
Das Zitat verdeutlicht, dass sichtbar demokratische und linksorganisierte Jugendliche im Vergleich zu rechten Jugendlichen in der Unterzahl waren. Gleichzeitig beschreibt Alexandra, wie sie Räume suchen und finden und so dringend notwendige Rückzugsräume für nicht rechte Jugendliche schaffen. Sie gründen ein autonomes Jugendzentrum, einen Verein und machen vieles mehr. In den Beschreibungen von Alexandra und Juri wird deutlich, dass die kontinuierliche politische Arbeit, die enge Gemeinschaft der aktiven Jugendlichen vor dem Hintergrund rechter Hegemonie als etwas Befreiendes erscheint. Notwendiger Zusammenhalt, die Schaffung von Rückzugsräumen und Treffpunkten, in denen Freundschaften entstehen. Jugendkulturelle Aspekte wie linke Konzerte und politischer Aktivismus sind hier eng miteinander verwoben. An den wenigen Orten für nicht rechte Jugendliche kommen Gleichgesinnte zusammen. Man kennt sich untereinander. In der Nachwendezeit fehlen Einrichtungen für demokratisch orientierte Jugendliche. Der Mangel an diesbezüglichen Strukturen geht entsprechend der Interviewten mit der Freiheit einher, dass man zwar alles selbst machen musste, aber man eben auch vieles selbst und unbürokratisch machen konnte. In Cottbus werden Häuser besetzt. 1992 auch das Dorf Lacoma, das abgebaggert werden soll und in dem verschiedene alternative Szenen zusammenkommen. Antifaschistische Gruppen vernetzen sich in Südbrandenburg, auch über kleine Orte und Dörfer hinweg. Viele Demos werden organisiert, für die schnell Menschen mobilisiert werden können. Konzerte und politische sowie Soli-Aktionen werden unkompliziert organisiert. Juri spricht diesbezüglich von der Zeit der kurzen Wege. Politische Bildung ist keine Theorie, sondern findet überwiegend als gelebte Praxis statt. In dieser und anderen Formen entstehen aus einem ursprünglich auch äußeren Zwang, sich zusammenzutun, linke Netzwerke und Selbstorganisationen, die mit der Zeit ein Gegengewicht zur rechten Hegemonie darstellen. Obwohl die Kräfteverhältnisse weiter ungünstig bleiben, was linkspolitische Handlungsräume beschränkt, engagieren sich Jugendliche demokratisch und linkspolitisch. Juri berichtet von regelmäßigen Überfällen, wo rechte Jugendliche und Neonazis sich in Diskotheken und später im Jugendclub Sando sammelten und von dort aus gezielt aufbrachen, um insbesondere Menschen und Einrichtungen mit Steinen, Messern oder Molotow-Cocktails anzugreifen. Er erinnert sich beispielsweise an 2 bis 3 Überfälle auf das alternative Jugendkulturzentrum Glätthaus. Auch der vorhin erwähnte Jugendclub Südstadt war ein Angriffsziel. Alexandra beschreibt nachfolgend die permanente Bedrohung.
Das war zumindest so, dass man immer davon ausgehen konnte, dass man überfallen wird. Man hat halt immer damit gelebt, dass etwas passieren kann. Es hat mal jemand in dieses eine Weltladenhaus am Freitag oder am Samstagabend einen Molotow-Cocktail reingeworfen. Das war in alles Holz. Und ein Glück war halt, dass gerade jemand die Treppe hochgegangen ist von uns und das gehört hat. Wenn das nicht gewesen wäre, dann wäre das, wir wären nicht mehr rausgekommen. Das war immer möglich. Aber, also es gibt diese krassen Geschichten, ne? Aber ich glaube, das, was es eher ausmachte, war diese permanente Bedrohung. Dass man permanent davon ausgehen konnte, musste, durfte, dass was passieren kann. Und es war halt irgendwie überall. Also es konnte dich halt einfach überall treffen.
Der Umstand, dass es einen überall treffen konnte, schweißte demokratisch aktive Jugendliche zusammen. Auch bei politischen Meinungsverschiedenheiten oder Konflikten hielt man, auch aus Notwendigkeit, zusammen. Im Notfall waren alle da, wie Alexandra beschreibt.
Aber so insgesamt gesehen waren wir alle sehr, wir konnten uns vielleicht nicht alle leiden, aber diese Bedrohung von außen schweißt sich halt zusammen. Das muss man auch sagen. Die Bedrohung durch Rechtsextreme war einfach enorm und also das hat auch über allem gestanden. Und selbst wenn wir uns gestritten haben, wir haben vielleicht 3 Jahre nicht miteinander geredet, aber wenn etwas passiert ist, dann hat man Leute angerufen und dann hat das keine Rolle gespielt.
In diesem Zitat wird das Muster deutlich, dass Bedrohung und Gewalt jeweilige betroffenen Gruppen zusammenschweißt. Ich glaube, die Ambivalenz, mit der linke Jugendliche die Nachwendezeit teilweise wahrnahm, ist deutlich geworden. Selbstorganisation und der Aufbau unterstützender Strukturen stellten hier auch eine Art Überlebensstrategie dar. Demokratische Jugendliche schlossen sich trotz und aufgrund rechter Bedrohung, die insbesondere bis Mitte der 90er Jahre in Ostdeutschland omnipräsent war, in unterschiedlichen Szenen zusammen. So entstanden unter anderem widerständige und unterstützende Strukturen. Um eine dieser Strukturen, die selbstorganisierte Anlaufstelle für Betroffene rassistischer und rechter Gewalt, sowie ihre Hintergründe, geht es in der nächsten Podcast-Folge von Johanna.
Es bleibt also spannend.